Ich freue mich, heute bei euch zu sein und bin gerne gekommen. Bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, lasst mich zunächst Grüße ausrichten von unserem Team in der Vereinigung. Und ich will noch kurz eine Information loswerden und dann geht's los. Es gibt neue Flyer für den Hope Channel. Und wenn ihr andere Leute ansprecht darauf hin, dann nehmt bitte die neuen und nicht die alten, weil sich die Empfangsparameter geändert haben. Das hat eine gewisse missionarische Bedeutung, weil um uns herum sich eine Cloud formt. Heutzutage ist ja Cloud in aller Munde, die mit dem Internet umgehen. Das gibt es auch im Blick auf Gemeinde. Es zeigt sich, dass sich um den Hope Channel herum eine Cloud, eine Art Wolke von Menschen bildet, die den Sabbat halten. Und manchmal braucht es nur eine kleine Brücke, dass sie verstehen, dass es auch Gemeinden gibt, die den Sabbat halten, wo sie mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und darum ist es sinnvoll, zu den Menschen um uns herum davon zu sprechen, sie darüber zu informieren und sie einzuladen. Und für alle von euch, die möglicherweise im Einzugsgebiet von Wilhelm Tell liegen, die ja ihren Sitz im Norden, in Norderstedt haben, da steht immer noch ein Gespräch aus in der Hoffnung, dass sie den Hope Channel doch wieder einspeisen. Da warte ich aber noch auf Unterlagen von der Stimme der Hoffnung, die sie schon länger zugesagt, aber noch nicht beigebracht haben. Sobald die da sind, kann ich auch in diese Verhandlungen eintreten und damit hoffentlich vielen von euch nochmal einen Kabelzugang und vielen Menschen auch um uns herum Kabelzugang zu dem Programm verschaffen. So viel als Information vornweg. Ich möchte heute in der Predigt mit euch über einen Gegensatz nachdenken, der auch in der Bibel vorkommt, mehrfach, nämlich wie aus großem Schaden großer Nutzen werden kann. Auch Jesus hat sich mehrfach mit diesem Thema befasst und ich greife für diese Predigt eine Geschichte auf, die Jesus erzählt hat. Die ging ungefähr so.
Vater, du sagst doch immer, dass wir uns Gedanken über die Zukunft machen sollen.
Ja, Sohn, es ist immer gut, wenn jemand weiß, was er will.
Genau, Vater, ich weiß jetzt, was ich will. Ich will weg.
Weg? Wie? Weg?
Naja, ich meine eben richtig weg. Weit weg. Weg von zu Hause, weg von der Eintönigkeit, von der Langeweile, der Enge, der Normalität, eben von allem.
Aber Junge, das geht doch gar nicht. Wovon willst du denn leben?
Na ja, Vater, das ist ja der Punkt. Sieh das doch mal so. Eines Tages werde ich mir das Erbe, das du uns sowieso hinterlässt, mit meinem Bruder teilen. Aber wer weiß, es gibt ja auch Königinnen, die werden sehr alt und der Sohn wird nie König irgendwie. Also wer weiß, wenn das dann mal so weit ist, dann bin ich vielleicht schon alt und kann dann nichts mehr damit anfangen. Und darum dachte ich, dass du mir... Also, ja, dass du mir mein Erbe schon mal auszahlst. Jetzt. Mit anderen Worten, du siehst mich jetzt schon als tot an und willst erben? Ach, Vater, das ist sicher ein bisschen krass ausgedrückt. Aber mal ganz praktisch gedacht, ja.
Wir kennen die Geschichte und wissen, dass sich der Vater auf diesen eigentlich unverschämten Vorschlag einlässt. Und dann dem Sohn viel Geld gibt, damit der sich damit aus dem Staube machen kann. Eines Tages aber steht er wieder vor der Tür mit leeren Händen, verlorener Zeit, verlorenen Leben. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes arm dran. Träume kaputt, Freunde kaputt, Zukunft kaputt, alles ist hin. Und nun steht er vor seinem Vater. Die Hände sind leer, der Kopf ist leer, der Magen ist leer. Vor einiger Zeit noch Sohn und jetzt wäre er einfach nur glücklich, wenn er nicht hinausgeworfen wird. Und dann gibt es den anderen Sohn, der seine Treue honoriert sehen will. Er hält dem Vater seine Loyalität, seinen Fleiß und seine Bescheidenheit vor. Vater, ich möchte gerne mal mit dir reden. Gerne doch. Was gibt's, mein Sohn? Vater, ist dir eigentlich aufgefallen, hast du eigentlich gemerkt, dass ich dir schon seit Jahren jeden Wunsch von den Augen ablese? Mein Sohn, du weißt, dass ich dich mag. Ja, aber Vater, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich immer zu dir gehalten habe? Auch wenn manche Leute dich nicht verstanden haben und sich sogar gegen dich aufgelehnt haben. Mein Sohn, ich habe immer große Stücke auf dich gehalten. Ja, aber Vater, hast du eigentlich registriert, wie fleißig ich immer gearbeitet und wie ich immer alle deine Anordnungen penibel eingehalten habe? Ja, mein Sohn, ich weiß, auf dich kann ich mich immer verlassen. Aber Vater, hast du je bemerkt, wie bescheiden ich immer war? Ich habe doch nie große Forderungen erhoben und jetzt muss ich erleben, dass du einen heruntergekommenen Taugenichts, der dir auch noch Schande bereitet hast, dass du den noch mehr liebst als mich? Mein Sohn, ich liebe ihn und ich liebe dich. Komm, freu dich doch. Freu dich mit mir, dass wir wieder zusammen sind. Zwei Haltungen, die wir auch in der Gemeinde heutzutage antreffen. Der eine hat wirklich Dreck am Stecken und ein kaputtes Leben. Er weiß es und er bereut es. Und der andere ist immer anständig geblieben und er bereut es auch. Denn so kommt er doch im Grunde zu seinem Vater und sagt, guck mal, das habe ich alles gemacht und was bringt es mir jetzt? Und so haben wir zwei Söhne, die ihr Leben bereuen. Kommst du in einer der Geschichten vor? Es ist ja fast noch schlimmer, dass er es, übertragen Sie es gleich mal auf Gott, dass das Gott vorrechnet. Lieber Gott, was habe ich nicht alles um der Gemeinde oder um des Glaubens willen für Opfer gebracht? Was habe ich nicht alles geleistet? Und es ist ja so, es haben Leute wirklich Opfer gebracht. Manchmal die Karriere aufgegeben, Familie verloren wegen des Glaubens. Und was kommt nun? Kommt jetzt die unschuldige Frage des Petrus, Herr, was wird uns dafür? Wir haben alles verlassen. Oder ist es die Erwartung eines Tauschgeschäftes und sei es nur in Ansätzen. Das habe ich alles gemacht, lieber Gott, und dafür musst du mich segnen. Wir haben heute in der Betrachtung, die wir im ersten Teil des Gottesdienstes hatten, über die Frage von Heilung und Gesundheit gesprochen. Und ganz leicht schleicht sich so ein Gedanke ein, wo man sagt, lieber Gott, wenn ich so Leute anschaue, die machen sich um nichts einen Kopf, und leben gesund und fröhlich dahin. Und ich bemühe mich, nach deinen Vorgaben zu leben und guck mal, wie mir es geht. Wer ist beim Vater wirklich zu Hause? Der Vater in der Geschichte hat einen großen Schaden erlitten. Der Sohn weg, mindestens ein Drittel des Erbes weg, je nachdem wie die Regel war. Und wie sich herausstellt, ist der Schaden in Wirklichkeit noch größer, denn im Grunde hat er beide Söhne verloren. Der eine war wirklich ausgezogen und der andere war quasi innerlich ausgezogen. Im echten Leben würde man natürlich fragen, sag mal, ist mit dem Vater alles okay? Und wo ist eigentlich die Mutter? Aber wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann sind die ja nie so gemeint, dass alle Details in dieser Geschichte ausgedeutet werden müssen. Sondern da geht es ihm um einen bestimmten Fokus und so auch in diesem Gleichnis. Der Schaden ist groß, wo ist der Nutzen? Und das kommt dann darauf an, wie wir mit dem zweiten Punkt, den ich heute predigen will, umgehen. Ich lese einmal aus Römer 4 zwei Verse vor. Und zwar die Verse 4 und 5. Das tue ich nach der Luther-Übersetzung für viele bekannte Formulierungen. Da steht, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Was heißt das? Das bedeutet, man kann zu Gott kommen und seine guten Taten oder Lebensleistungen vorzeigen. Und so bedeutend sie auch sein mögen, kein Mensch kann so viel gute Werke tun, dass sie ihm den Eintritt in den Himmel sichern. Weder eine Mutter Teresa noch ein Martin Luther King noch irgendein anderer herausragender Mensch hat genug Gutes getan, um das Nicht-so-Gute in seinem Leben aufwiegen zu können. Das geht nicht. Und außerdem lässt sich Gott nicht auf Teilzahlung ein. Manche rechnen so, die spekulieren so ein wenig und sagen, nun ja, ich kann zwar nicht das alles tun, was ich tun müsste, um in den Himmel zu kommen, aber ich kann doch eine ganze Menge tun. Vielleicht 60%. Oder wenn ich besonders gut bin, vielleicht 70. Was ist dann mit den anderen 40 oder 30? Ist es denn bei Gott so wie bei einer Oma mit ihrem Enkel? Der Enkel spart auf ein Fahrrad und dann kommt der Geburtstag in die Nähe und die Oma fragt, na, was möchtest du denn haben? Na ja, ich spare ja auf dem Fahrrad. Wie viel fehlt dir denn noch? Und dann kommt eine Summe und dann sagt die Oma, na gut, dann lege ich den Rest drauf. Ist ja schön, wenn man so eine Oma hat. Ist es bei Gott auch so? Legt Gott quasi den Rest drauf, der uns fehlt? Wenn man in die S-Bahn oder U-Bahn steigt und es nicht ganz rein schafft und angenommen, sie fährt los, wer nicht beim Losfahren hundertprozentig drin ist, sage ich voraus, der kommt zu 100% nicht an. Und so ähnlich ist es mit dem Glauben auch. Wir kommen zu Gott entweder mit 100% oder wir sind nicht drin im Reich Gottes. Ja, wie soll man das aber dann schaffen? Wenn man Gott, so wie der Bibeltext gesagt hat, seine Leistung präsentiert, bekommt man auch eine Abrechnung nach Leistung. Und das traurige Ergebnis steht schon fest, es ist nicht genug. Nie. Bei niemandem. Es ist immer zu wenig. Das ist eingebaut in unsere Welt. Und darum bietet Gott die andere Lösung an, nämlich den Glauben an ihn. Wer sein Vertrauen ausschließlich auf Gott setzt und nicht auf das, was er selber tut, der bekommt den Himmel geschenkt. Kostenlos. Denn bezahlt hat Jesus mit seinem Tod. Wozu dann die guten Taten? Sie eignen sich nicht für einen Tauschhandel mit Gott, etwa gute Werke gegen den Eintritt im Himmel oder gute Werke für eine Art Versicherung, dass es mir nie schlecht geht. Aber sie sind hervorragend geeignet, um Gott unsere Dankbarkeit zu zeigen für sein Geschenk der Erlösung. Sie machen Gott Ehre und erleichtern anderen Menschen das Leben. Frage: Müssen wir immer besser werden, damit Gott uns am Ende annimmt? Kein Mensch kann so gut werden, dass ihm das den Himmel öffnet. Und wer sich zu fein für Gottes Geschenk ist, der wird an der großen Feier Gottes am Ende der Zeiten nicht teilnehmen können. Der Himmel bleibt ihm verschlossen. Das hatte Jesus in einem anderen Gleichnis erklärt, wo ein Mann von einer Hochzeitsfeier ausgeschlossen wurde. Warum? Der Gastgeber verschenkte Feierkleidung, Festkleidung. Und wer das nicht tragen wollte, sondern lieber in seiner eigenen Kleidung kam, wie jener Mann in der Geschichte, der musste draußen bleiben. Und darum, lasst uns freuen über das Geschenk der Erlösung, das Gott uns macht. Wir stehen nicht unter Leistungsdruck, sondern wir tun das, was Gott will, aus Dankbarkeit. Und das lasst uns fröhlich leben. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Den habe ich überschrieben, schon heute reich beschenkt. Und lese dazu auch einen Text nach der Hoffnung für alle in Epheser 1, Vers 11. Epheser 1, Vers 11. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Da sind wir wieder bei dem Thema Erben, von dem wir am Anfang gehört haben. Erben ist schön, Erben ist schwierig. Tatsächlich, das Antreten einer Erbschaft in unseren Breiten kann eine ziemlich bürokratische Angelegenheit sein. Und spätestens mit der Erbschaftssteuer fangen dann gewisse Empfindlichkeiten an. Es ist natürlich schön, wenn alles gut geregelt ist und alles seine Ordnung hat, aber leider passiert es immer wieder, dass bis dahin friedliche Verwandte sich genau an diesem Punkt dann anfangen, in die Haare zu kriegen. Und darum ist es auch gut, wenn ein Erblasser bei Zeiten sein Testament macht, um die Verhältnisse so geordnet wie möglich zu hinterlassen. Ich weiß, das kann ein sehr schwieriges Thema sein, ist aber auch ein sehr praktisches. Ich habe mit meiner Pflegemutter immer mal wieder drüber gesprochen und sie hatte das Gefühl, wenn ich ein Testament schreibe, unterschreibe ich mein Todesurteil. Und um mir klarzumachen, das ist so nicht, sondern du sorgst einfach nur für Ordnung. Das hat eine Weile gedauert. Also wenn ihr in dieser Lage sein solltet, entscheidet euch, setzt euch hin und schreibt einfach mit der Hand oder irgendwo diese Seite auf, damit die Dinge klar sind. Es hilft einfach dem Frieden in der Familie. Aber das nur so in Klammern an dieser Stelle. Wir sind ja bei Erbe und bei Gott. Also im Text steht, dass wir Gott beerben. Das klingt eigentümlich. Ist denn Gott gestorben? Tatsächlich, wir erben, weil Jesus starb. Sein Tod hat letztendlich den Weg dafür freigemacht, dass der Himmel für uns überhaupt in Betracht kommt. Und wer erben will, der muss zur Familie gehören, zur Familie Gottes. Die steht jedem offen, der sich entscheidet, Jesus als seinen Herrn anzuerkennen. Was erben Menschen auf dieser Erde? Vielleicht Gemälde, ein Haus, ein Auto, ein Grundstück, ein Bankkonto, mag sein. Genauer betrachtet sind das alles Dinge, die das Leben angenehmer machen mögen, aber letztendlich auch nur wieder verzehrt oder vererbt werden können. Der Mann, der in den USA sich in seinem geliebten Auto hat beerdigen lassen, hatte nicht wirklich was davon. Aber das Erbe, das Gott uns zusagt, das hat eine ganz andere Qualität. Das ist weniger geeignet, sich darüber zu streiten, denn es steht im Prinzip jedem zur Verfügung. Und Gott enterbt auch niemanden, der sich nicht selber vom Erbe ausschließt. Es braucht keine langen Formalitäten. Wer zu den glücklichen Erben gehört, der beim Wiederkommen Jesu auf diese Welt begeistert jubeln darf, der kann schon jetzt in der fröhlichen Hoffnung darauf leben. Gott hat dieses Erbe angekündigt, damit unsere Flamme der Vorfreude schon jetzt genug Nahrung hat. Kein nebuloser Traum, den Gott sich da vorgenommen hat. Eines Tages erfüllt er sein Versprechen. Und wer das versteht, der kann sich zu den glücklichen Menschen auf dieser Welt zählen. Die Bibel redet, wenn es um das Ende dieser Welt geht, im Grunde von zwei Menschengruppen. Die einen stehen da und rufen, ihr Berge und Hügel fallt über uns, wer kann bestehen vor dem, der da kommt? Da ist diese ängstliche Frage. Und die anderen sagen, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe wirst du gehören? Wir mögen arm sein wie eine Kirchenmaus. Im Grunde gehören wir heute schon zu den reich Beschenkten, denn wir haben einen Gott, der an alles denkt und eine großartige Zukunft für uns vorbereitet. Lasst mich am Schluss von einem Mädchen erzählen, eine Geschichte, die sich Ende der 1990er Jahre in Amerika zugetragen hat und in die Zeitungen kam. Sie hatte einen Herzfehler und brauchte ein Spenderherz. Und durchlief dann dieses emotionale Auf und Ab, dass jemand durchläuft, wenn er in dieser Lage ist, wird rechtzeitig ein Herz gefunden werden und wird die Operation gut gehen. Und dann kam dieser Anruf, auf den sie lange gewartet und vor dem sie sich auch gefürchtet hatte, bitte ins Krankenhaus, ein Herz ist da. Und dann ging alles ganz schnell. Und die Operation wurde vollzogen und sie gelang auch. Und dann kam die Zeit der Reha. Und irgendwann, nachdem sie so das Gröbste überstanden hatte, da tauchte in ihr die Frage auf, wessen Herz schlägt da eigentlich in mir? Wer ist das? Mann, Frau, jung, alt, farbig, weißer. Und sie fragte den Mediziner und sagte, sagen Sie mal, von wem ist eigentlich das Herz? Und sie kriegte die eindeutige und schnelle Antwort, das dürfen wir Ihnen nicht sagen. Und jedes Mal, wenn wieder eine Nachuntersuchung anstand, kam sie jedes Mal mit der gleichen Frage, sagen Sie mal, von wem ist das Herz? Und sie kriegte immer die gleiche Antwort. Da sie aber unablässig bohrte und fragte, kam dann eines Tages einer der Ärzte auf den Gedanken und sagte, naja, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann schreiben Sie doch einen Brief. Und wir sorgen dafür, dass die Angehörigen diesen Brief bekommen. Und dann mögen die entscheiden, wie sie darauf reagieren. So geschah es und so schrieb sie. Und ich lese euch den Brief vor. Liebe Familie, ich habe das Herz erhalten, das Sie in Ihrer Großzügigkeit gespendet haben, inmitten einer Tragödie, die Sie betroffen hat. Ich kann nur erahnen, wie schwer es für Sie sein muss, den Verlust zu durchleiden und dann die Organe zu spenden, damit andere Leute leben können. Ich empfinde eine große Verantwortung, mein Leben so zu leben, dass sich Ihr Opfer lohnt. Ich kann die Dankbarkeit gar nicht ausdrücken, die meine Familie und ich empfinden, dass Sie mein Leben gerettet haben. Falls Sie je Kontakt zu mir aufnehmen möchten, würde mich das sehr freuen. Und ich hoffe, dass Sie wissen, dass ich sowohl Ihrer als auch meiner Familie Ehre machen möchte. Und dann kam die Unterschrift. Und ich fand diesen Brief bewegend, weil er so echt ist und auch wegen des Schlusses. Und ich habe so gedacht, im Grunde ist das doch unsere Situation. Wir leben doch auch, weil ein anderer sein Leben gegeben hat. Wir leben im Grunde mit einem geborgten Herzen. Das müsste uns dankbar machen. Und dass wir so eine große Aussicht haben, muss uns fröhlich sein lassen. Und ich wünsche mir, dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus und aus dieser Fröhlichkeit heraus zu anderen Menschen über den Glauben sprechen. Nicht, weil wir ihnen Glaubenspunkte beibringen müssen, sondern einfach, weil wir so erfüllt sind von dem, was wir geschenkt bekommen haben. Dass das ansteckt und anderen Mut macht und ein bisschen Freude auch in deren Leben gibt. In der Hoffnung, dass sie vielleicht selber zu der Familie Gottes gehören möchten, zu der wir gehören. Und wenn man ab und zu erlebt, dass ein Mensch solche Entscheidungen trifft, dann macht einen das selber ganz froh. Das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Und ich wünsche euch, dass ihr an keinem oder bei keinem dieser beiden Söhne an die Stelle kommt, dass ihr sagen müsst, es war alles umsonst. Wir haben gesehen, beide Söhne haben ihr Leben bereut. Aber wichtig ist, dass man den richtigen Schluss daraus zieht. Und dass man zu dem Fest durchdringt, zu dem Gott einlädt. Das wünsche ich uns allen. Amen.